Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo.
Und Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt am Wahlsonntag. Wir hoffen, ihr habt all die Möglichkeit wahrgenommen, um zu wählen. Oder ihr macht es noch, es ist ja noch Zeit. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich nichts zu besprechen im Moment. Ja?
Genau, ich würde sagen, wir können direkt reinstarten. Diejenigen, die sowieso immer nach vorne spulen, um dann direkt zum Fall zu gelangen, die brauchen heute gar nicht großartig spulen, denn es geht direkt los. Dann würde ich sagen, ich nehme mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
Okay, bevor wir starten, habe ich noch eine kleine Triggerwarnung. In meinem Fall heute geht es um Vergewaltigung, Mord an Kindern und auch teilweise um Suizidgedanken. Wer das nicht hören kann, der sollte mal eine Pause einlegen. Es ist der 15. Juli 1992 in Wimbledon. Die britische Stadt und Austragungsort einer der wichtigsten Tennisturniere der Welt erstrahlt in schönstem Sonnenschein. Ein Grund mehr für die 23-jährige Rachel Nicol mit ihrem zweijährigen Sohn Alex und ihrer Mischlingshündin Molly einen Spaziergang im Wimbledon Common, einer wunderschönen Parkanlage inmitten der Stadt, zu unternehmen. Hierfür nimmt die junge Mutter auch gerne einen längeren Weg in Kauf. Es gäbe zwar einen Park direkt vor ihrer Wohnung, Tooting Common, aber dort ist sie schon oft belästigt worden und als dann nur noch vor kurzem ein Exhibitionist für sich vor Rachel entblößte, war der Park als Spaziergehziel endgültig durchgefallen. Vor allem, da Rachel mit Kind und Hund meist allein unterwegs ist. Ihr Freund und der Vater ihres Sohnes, Andre Hanscomb, arbeitet als Kurierfahrer und ist tagsüber somit viel unterwegs. Der Job soll allerdings nur eine Zwischenstation für Andre sein, denn der ehemalige Tennislehrer hofft im Stillen immer noch auf eine Profikarriere. Beide lernten sich im Schwimmbad kennen, in dem Rachel für einige Zeit als Rettungsschwimmerin arbeitete. Rachel ist egal, ob es mit der Tenniskarriere noch klappt oder nicht. Sie ist glücklich mit ihrer kleinen Familie, mit der sie in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Belham, Südwest-London, lebt. Rachel, die vor ein paar Jahren noch als Model gearbeitet hat und von vielen Leuten immer noch mit der Darstellerin aus der Timotei-Shampoo-Werbung verwechselt wird, entschied sich gegen ein Leben auf dem Laufsteg oder beim Theater und Ballett. Auch auf den Brettern, die für einige die Welt bedeuten, wurde ihr eine nicht zu verachtende Karrierechance vorausgesagt. Aber ihr war das nicht so wichtig. Sie ist mit Leib und Seele Mutter und Ehefrau. Und darum geht's jetzt nicht zum Fotoshooting, sondern mit Kind und Hund in den Park an die frische Luft. Es wird Rachels letzter Spaziergang mit ihrer kleinen Familie sein. Und ihr Sohn Alex wird diesen Tag bis heute nicht vergessen. Denn circa eine Stunde, nachdem Rachel mit ihrem Sohn und dem Hund im Park angekommen ist, macht der Rentner Michael Murray, der ebenfalls das schöne Wetter für einen Spaziergang ausnutzen will, eine grauenhafte Entdeckung. Nahe der großen Windmühle, die sich im Park erstreckt, fallen ihm zwei nackte Frauenbeine in der angrenzenden Wiese auf. Anfänglich denkt Michael sich nichts dabei. Immerhin ist es ein schöner Tag, der sich für einen Sonnenbad im Park geradezu anbietet. Aber irgendwas scheint hier nicht zu stimmen. Denn beim näheren Hinsehen und Hinhören fällt Michael das Jaulen eines Hundes und vor allem das bitterliche Weinen eines kleinen Kindes auf. »Steh auf, Mami! Mami, wach doch auf!« Schnellen Schrittes begibt sich Michael in Richtung der Stimmen und dort angekommen, zieht es ihm fast den Boden unter den Füßen weg. Die nackten Beine gehören zum blutüberströmten Körper einer jungen Frau. Der auf den ersten Blick gewaltsam entkleidete Körper ist von Stichwunden übersät und daneben sitzt ein ebenfalls blutüberströmter kleiner Junge, der seine Mutter fest umklammert und fast schon flehend darum bittet, sie solle doch bitte wieder aufstehen. In einigen Artikeln, die später die Titelzeilen der Zeitungen füllen werden, heißt es, dass der kleine Alex umherliegende Geldscheine, die Rachel offenbar während des Kampfes mit ihrem Mörder aus der Tasche gefallen sind, auf die Wunden seiner Mutter gelegt habe. Aber diese Meldung ist nicht endgültig bestätigt. Alex hierzu in einem seiner späteren Interviews als erwachsener Mann: »Ich erinnere mich vor allem daran, wie ich kurz nach dem Angriff meine Mutter ansprach und sie bat aufzustehen. In einem Sekundenbruchteil wurde mir klar, dass sie weg war und nicht mehr zurückkommen würde.« Nachdem sich Michael Murray von dem ersten Schock erholt hat, verständigt er umgehend die Polizei. Als die Beamten am Tatort eintreffen, offenbart sich ihnen ein Bild des Grauens. Rachels Leiche weist insgesamt 49 Stichwunden im Halsbereich auf. Ebenso wird bei der späteren Obduktion festgestellt, dass die junge Frau vergewaltigt wurde. Auch die Auffindesituation lässt die Ermittler darauf schließen, dass der Täter die Leiche bewusst an dieser Stelle platziert haben muss. Der kleine Alex ist körperlich unverletzt. Aber es wird viel Zeit und Therapie benötigen, bis er seine Sprache wiederfindet. Trotz akribischster Untersuchung des Tat- und Fundortes sowie der Leiche können die Ermittler keinerlei aussagekräftige Beweise sichern. Kein Haar, kein Sperma, auch keinen Speichel oder einen Fingerabdruck hat der brutale Mörder auf seinem Opfer hinterlassen. Die einzig auffällige Spur sind winzig kleine rote Lackteilchen, die man in den Haaren von Alex gefunden hat. Ob diese aber etwas mit der Tat zu tun haben, ist mehr als unsicher. Auch ist die Ausbeute bei der Befragung eventueller Zeugen in keiner Weise ergiebig. Zwar waren nach Recherche der Polizei ca. 500 Menschen und sogar eine berittene Polizeipatrouille zum Tatzeitpunkt im Park, aber so wirklich gesehen oder gehört hat niemand etwas. Lediglich einem Zeugen ist ein Mann aufgefallen, der sich im angrenzenden Bach die Hände gewaschen hatte. Ein anderer Zeuge hat einen Mann gesehen, der hastig den Park verließ. Aber das ist ja auch nicht zwangsläufig verdächtig. Der Einzige, der den Täter gesehen hat, ist also der kleine Alex. Doch der steht zum aktuellen Zeitpunkt noch zu sehr unter Schock, um den Ermittlern weiterhelfen zu können. Rachels Lebensgefährte Andre Hanscomb muss in der Gerichtsmedizin seine tote Freundin identifizieren und seinen traumatisierten Sohn aus dem St. George Hospital abholen. Rachels Eltern werden erst nach 4 Tagen von der Polizei in Ontario, Kanada, aufgespürt. Sie kehren sofort von ihrer Urlaubsreise zurück. Der Vater, ein ehemaliger Armeeoffizier, stellt sich umgehend und tapfer in einer Pressekonferenz der Presse und ruft die Londoner zur Hilfe auf. "Sie war ein helles Licht", sagt er über seine Tochter. "Das nächste Mal könnte es Ihre Tochter, Mutter oder Frau sein. Bitte lassen Sie das nicht noch einmal zu." Da die Auswahl an Hinweisen und Zeugenaussagen eher mau bis eigentlich gar nicht existent ist, befragt die Polizei ihre Datenbanken und findet somit heraus, dass rund um den Tatort ca. 100 einschlägig vorbestrafte Sexualstraftäter wohnen. Aber auch dieser Hinweis bringt die Beamten nicht wirklich weiter. Was hingegen immer größer wird, ist das öffentliche Interesse und damit auch der verbundene öffentliche Druck. Vielleicht ist es gerade dieser Tatsache geschuldet, dass den Beamten von Scotland Yard ein folgenschwerer Fehler unterläuft. Denn unmittelbar nach dem grausamen Mord erhalten sie einen Hinweis von ihren Kollegen aus Plumstead. Hier treibt seit einiger Zeit ein brutaler Serienvergewaltiger sein Unwesen. Seine Opfer sind immer Mütter mit kleinen Kindern. Allerdings ist bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand ermordet worden. Vielleicht ist das der Grund, warum die Ermittler in Wimbledon den gut gemeinten Hinweis ihrer Kollegen eher zur Kenntnis nehmen, als ihm Beachtung zu schenken. Immerhin hat das Team eine prominente Unterstützung zur Ergreifung des Mörders geholt. Niemand anderer als der bekannte Profiler Paul Britton soll dem Yard helfen, den Täter zur Strecke zu bringen. Britton, der unter anderem das FBI und das russische Innenministerium beriet, erstellt schnellstmöglich ein Täterprofil. Das Ganze macht er neben seinen Dreharbeiten zu seiner Fernsehserie. Britton analysiert den Tathergang sowie die Auffindesituation der Leiche und kommt zu folgendem Ergebnis. Bei dem möglichen Täter handelt es sich seiner Meinung nach um einen alleinlebenden Mann zwischen 20 und 30, der von mittlerer Bildung ist und über kaum oder gar keine sexuelle Erfahrung verfügt. Dafür aber abnorme Fantasien hat, eventuell unter Erektionsstörungen leidet und Pornografie konsumiert. 548 verdächtige Männer werden befragt und auf Brittons Profil hin überprüft. 32 werden sogar vorübergehend festgenommen. Aber alle müssen die Ermittler wieder laufen lassen. Umso erfreuter sind die Detectives über die Nachricht, dass Alex wieder zu sprechen beginnt. Den behandelnden Ärzten gelingt es mithilfe seines Vaters Andre, den traumatisierten Jungen ein paar Aussagen über den Täter zu entlocken, indem sie eine Art Ratquiz mit ihm spielen. Hierbei kommen einfache Fragen zum Einsatz wie: War es ein großer oder ein kleiner Mann? War er dick oder dünn? Ein farbiger oder ein weißer? Alex erinnert sich an den Gürtel des Mannes und dass er eine dunkle Tasche bei sich hatte. So bekommen die Ermittler eine Beschreibung und ein Phantombild, das am Ende aufgrund der Hinweise, die eingehen, in die Richtung eines Mannes zu weisen scheint. Es handelt sich um den 29-jährigen Colin Stack. Nach kurzem Überlegen fällt einem der Ermittler auf, dass er den Namen schon mal gehört bzw. aufgeschrieben hatte. Colin Stacks Daten wurden am Fundtag der Leiche von einem Beamten notiert. Er ging an diesem Tag mit seinem Hund im Park spazieren und fiel durch seine übermäßige und fast schon etwas aufdringliche Neugier auf. Auch gab er an, dass er an diesem Tag schon zweimal durch den Park spaziert sei, ihm aber nichts Verdächtiges aufgefallen wäre. Vielleicht liegt es unter anderem auch am öffentlichen Druck, aber die Ermittler sind sich schon nach kurzer Zeit sicher, dass Colin Stack der Mörder sein muss. Eine Durchsuchung seiner Wohnung ergibt dann noch mehr Grund zur Hoffnung. In Collins Schlafzimmer befindet sich eine schwarz gestrichene Wand und Literatur über Okkultismus. In seinem Verhör zeigt sich Colin kooperativ und beantwortet offen und ehrlich alle Fragen der Ermittler. Auch gibt er auf Nachfrage zu, dass er noch Jungfrau sei. Den Vorwurf, die Tat begangen zu haben, weist Stack allerdings entschieden von sich. Gegen Collins Beteuerungen spricht an und für sich auch nicht viel, außer dass er einmal eine Strafe von 200 Pfund wegen nacktem Sonnenbads in der Öffentlichkeit hatte und sein Bruder wegen Vergewaltigung in Haft sitzt. Und dann ist da noch eine Bekannte, die er vor 2 Jahren über eine Annonce kennengelernt hatte und der im Verlauf der Korrespondenz gestand, dass er gerne mal Sex im Freien haben würde. Die junge Dame zog sich daraufhin aus der Bekanntschaft zurück. Es schien sie aber so sehr berührt zu haben, dass sie sich nach Collins Verhaftung bei der Polizei meldete und den Vorfall zu Protokoll gab. Wenn man will, könnte man auch Übereinstimmungen mit dem Täterprofil des Profilers sehen. Aber ist das Beweis genug, dass Colin Stack die Tat begangen hat? Nein, nicht im geringsten. Also entschließen sich die Ermittler und der Profiler zu einem Schritt, der aufgrund seiner Unsinnigkeit in die britische Kriminalgeschichte eingehen wird. Um die mehr als fragwürdige Schuld von Colin Stack doch noch zu beweisen, empfiehlt Profiler Paul Britton, Colin in eine sogenannte Honey Trap, also eine Liebesfalle, zu locken. Hierfür wird eine noch relativ unerfahrene verdeckte Ermittlerin mit dem Aliasnamen Lizzie James ausgestattet. Sie nimmt im Anschluss Kontakt zu Colin Stack auf und schreibt, dass sie die Bekannte einer Freundin von ihm sei, die er über eine Kontaktanzeige kennengelernt hatte. Der Plan ist es, Colin so lange zu bezirzen, bis er den Mord an Rachel Nickel gesteht. Stack beißt an. Die Briefe bekommen nach anfänglichem Geplänkel einen verführerischen Unterton. Lizzie James lässt durchblicken, dass sie in puncto Sex mehr auf die harte Tour steht. Anfänglich reagiert Colin Stack darauf eher unbeholfen. Aber je mehr sich Lizzie bemüht, umso offener wird Colin und spielt ihr Spiel mit. Hierzu sagt er in einem späteren Interview: Ich bin bei weitem kein gut aussehender Typ. Wenn eine hübsche Frau wie sie mich anschreibt, dann ist das sehr schmeichelhaft. Um Lizzie zu beeindrucken, erfindet Colin Geschichten, was er gerne alles mit ihr erleben und machen würde. Jedoch ist hiervon alles frei erfunden und dient Colin nur dazu, dass der Kontakt nicht abbricht. Nach 3 Monaten Brieffreundschaft treffen sich beide persönlich im Hyde Park. Als Überraschung verspricht Lizzie Colin, ihm ein dunkles Geheimnis zu erzählen. Die Geschmacklosigkeit der Ermittlerin scheint hierbei keine Grenzen zu kennen. So erzählt sie Colin, dass sie einen Satanisten kenne, mit dem sie einer schwangeren Frau das ungeborene Kind aus dem Leib geschnitten habe. Colin ist von der Geschichte eher angeekelt und glaubt Lizzie kein Wort. Aber er spielt Interesse vor, um die junge Frau nicht zu verprellen. Nun wittert Lizzie ihre Chance und versucht Colin auf den Mord an Rachel Nickel anzusprechen. Colin: Bitte erklär mir das. Ich lebe doch ein sehr ruhiges Leben. Falls ich dich enttäuscht habe, bitte verlass mich nicht. Sowas wie jetzt ist mir noch nie passiert. Daraufhin Lizzie: Wenn du nur etwas mit der entbümpelten Sache zu tun hättest, wenn du es nur gewesen wärst, der sie umgebracht hat, wäre alles gut. Colin: Tut mir leid, aber das habe ich nicht. Eine glaubhafte Aussage, die natürlich von den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft mitgehört wird. Aber anstatt Colin Stack als offensichtlich unschuldig vom Haken zu lassen, erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage und stellt ihn vor Gericht. Dieses ist von dieser Aktion, um es britisch auszudrücken, not amused. Der zuständige Richter haut den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft ihre fadenscheinige Anklage um die Ohren und spricht den Angeklagten in allen Belangen frei. Es fallen Zitate seitens des Richters wie »blinder Eifer«, und die Erhebung dieser Anklage sei, Zitat, selbstbetrügerisches Verhalten der allergröbsten Art. Nachdem sich die öffentlichen Rufe nach Vergeltung etwas beruhigt und diverse Beteiligte an dem Mordfall Rachel Nichol einen heftigen Karriereknick erfahren haben, muss sich Scotland Yard eingestehen, dass sie keinerlei Spuren zur Ergreifung des wirklichen Schuldigen haben. Diese Nachricht wird dann auch an Andrew und seinen Sohn Alex weitergeleitet. Um den Rummel zu entgehen, ist Rachels Freund mit dem gemeinsamen Sohn nach Frankreich umgezogen. Mittlerweile führen Vater und Sohn ein, den Umständen entsprechend, normales Leben. Das war nicht immer so. Kurz nach dem grausamen Mord an Rachel spielt Andre aufgrund der Trauer um seine ermordete Freundin und dem schlechten psychischen Zustand seines Sohnes mit Suizidgedanken. Aber davon konnte er sich zum Glück verabschieden. Verabschieden müssen sich auch alle Beteiligten von der Ergreifung des Mörders. Die grausame Tat ist und bleibt vorerst ungesühnt. Stattdessen dominiert ein anderes Thema oder vielmehr eine andere Ansammlung von grausamen Taten die britischen Schlagzeilen. Eine noch nie dagewesene Serie von Vergewaltigungen. Es handelt sich hier bei allem Anschein immer um den gleichen Täter, der junge Mütter mit ihren Kindern im Park überfällt und die Mütter vergewaltigt. Zu Tode gekommen ist bisher zum Glück noch niemand. Aber das macht die Taten aus Sicht der Ermittler nicht weniger grausam. Wie bereits erwähnt, dürften die Fakten zu den mittlerweile über 70 Vergewaltigungsdelikten den Ermittlern im Fall Rachel Nichol nicht unbekannt sein. Hatten doch die Kollegen aus Plumstead damals Kontakt mit ihnen aufgenommen und um mögliche Zusammenhänge zwischen dem Mord und der Vergewaltigung an Rachel gefragt. Den Green Chain Rapist, wie ihn die Presse mittlerweile nennt, scheint es aus Sicht der Ermittler zu erregen, wenn Frauen Angst um ihre Kinder haben. Auch das Weinen der Kinder stimuliert ihn offenbar. Die Erniedrigung der Mutter soll mit angesehen werden. Stellt da einer seine eigene Kindheit nach? Einmal wird in Plumstead auch in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter vergewaltigt im Obergeschoss die Mutter, während die Kinder unten beim Frühstück saßen. Was leider auch in diesen Fällen im Nachhinein betrachtet das Schlimmste ist, der Täter hätte schon längst gefasst sein können. Denn seine eigene Mutter rief in einem frühen Stadium der Vergewaltigungsserie bei der Polizei an. Pauline Nepper wendete sich an die Beamten und gab an, dass ihr 23-jähriger Sohn Robert versucht habe, sich umzubringen. Er habe ihr die Vergewaltigung einer Frau in Plumstead gestanden. Weil die Ermittler aber keine Übereinstimmung mit einem ihrer aktuellen Fälle sahen, wurde die Info eher unbeachtet gelassen. Ein Fehler, der eine junge Frau und ihre 4-jährige Tochter das Leben kosten soll. Denn was die Ermittler am 3. November 1993 in der Wohnung der Familie Bissett vorfinden, wird sie wohl nie mehr loslassen. Nachdem ihr Freund Dan von der Arbeit nach Hause gekommen war, findet er die grausam verstümmelte und geschändete Leiche seiner Freundin Samantha Bissett sowie die Leiche seiner 4-jährigen Tochter Jasmine in der gemeinsamen Wohnung vor. Samantha wurde von ihrem Mörder mit einem Messer angegriffen und muss sich noch nach Kräften gewehrt haben. Aber sie hatte keine Chance. Somit wird den Ermittlern und der Öffentlichkeit auf grausame Art und Weise klar, dass der Green Chain Rapist nun auch zum Mörder geworden ist. Und er ist schon aktenkundig. Denn als sich die Ermittler alles nochmal ansehen, stoßen sie auf die Aussage der Mutter, die ihren Sohn bei der Polizei wegen einer von ihm gestandenen Vergewaltigung angezeigt hatte. Sein Name Robert Nepper. Er lebt in Plumstead in einer kleinen Einzimmerwohnung. Als sich die Ermittler die Wohnung näher ansehen, finden sie sehr viele belastende Hinweise. In einer rot lackierten Truhe findet die Polizei unter anderem Kabelbinder, eine Taschenlampe und medizinische Literatur sowie Anleitungen zur gezielten Folter von Menschen. In einem Wörterbuch sind die Worte Kadaver, Hölle, Opfer, Königsmord und Holocaust markiert. Ebenso werden Jagdmesser und eine Karte, auf der Notizen wie, Zitat, durchnässte dreckige Schlampe oder, Zitat, Frischhaltefolie an den Beinen, vermerkt sind. Als sich die Ermittler die gefundene Karte etwas näher ansehen, finden sie Markierungen von Beobachtungspunkten, die sich alle in der Nähe von den Vergewaltigungsorten befinden. Ein Ermittlungserfolg, den die Polizei aber leider schon hätte etwas früher haben können. Denn neben den Hinweisen von Roberts Mutter wurden auch in der Wohnung der ermordeten Samantha Bissett Handballenabdrücke gefunden. Diese wurden aber von der Spurensicherung irrtümlich dem Opfer und nicht dem Täter zugeordnet. Und noch einem weiteren Fakt wurde zu wenig Beachtung geschenkt. Nämlich die Tatsache, dass einer von Roberts Nachbarn ihn schon lange vor seiner Verhaftung auf einem Phantombild wiedererkannt hat und dies auch der Polizei gemeldet hat. Aufgrund der Beschreibungen, die die Opfer abgegeben haben, suchte die Polizei allerdings nach einem deutlich kleineren Mann. Und da Robert 1,87 Meter groß ist, fiel er durch das Raster. Die Ermittler hatten bei seiner Befragung sogar eine DNA-Probe von ihm entnommen. Aber auch dies geriet in Vergessenheit. Ein weiterer Fakt, wo man hätte auf Robert Nepper aufmerksam werden können, ist seine Vergangenheit. Denn diese war alles andere als förderlich für ein friedliches Leben in der Gesellschaft. Als Kind muss er erleben, wie der Vater die Mutter immer wieder verprügelt. Mit 13 Jahren wird der Junge von einem Freund der Familie sexuell missbraucht. Da schon früh Asperger bei Robert festgestellt wird und dieser anfänglich nicht ausreichend therapiert wird, fällt es ihm in der Schule schwer, Anschluss zu finden. Er wird von seinen Mitschülern gemieden und verspottet. Ebenso wird dann eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Diese äußerte sich darin, dass Robert sich für übernatürlich und unangreifbar hielt. Als Jugendlicher schikaniert er immer wieder seinen Bruder und bespitzelt seine Schwester, zum Beispiel wenn sie duscht oder sich in ihrem Zimmer umzieht. Mit 18 wirft ihn seine Mutter dann aus dem Haus. Er geht und nimmt einen Job als Maschinist bei einem Plastikhersteller an. Seine Psychose scheint zu dieser Zeit eher milder zu verlaufen. Auf seine Kollegen wirkt er als ganz normaler Typ und ist geschätzt bei ihnen. Und eben dieser ganz normale Typ gesteht im Jahre 1995 den brutalen Mord an Samantha Bissett und ihrer kleinen Tochter Jasmine sowie zwei der insgesamt 70 verübten Vergewaltigungen. Die restlichen Taten streitet Robert ab. Eine Verurteilung erfolgt allerdings aufgrund seiner Psychose nicht. Da laut Gutachter keine Schuldfähigkeit vorliegt, wird Robert Nepper im Broadhorse Hospital in Crowthorne, Berkshire, zur Sicherungsverwahrung und Behandlung überstellt. Ein Mörder ist gefasst. Wenn noch nicht im Gefängnis, dann ist er wenigstens weg von der Straße. Aber eine Frage bleibt offen. War der Bissett-Mord Robert Neppers einziges Tötungsdelikt? Und wer ist nun der Mörder von Rachel Nickel? Während Rachels Freund Andre und sein Sohn immer noch der Ansicht sind, dass der vollkommen unschuldige Colin Stack der Täter ist, entwickelt sich die Kriminaltechnik im Laufe der Jahre immer weiter. Eine erneute DNA-Prüfung von Rachels Kleidung auf Fremd-DNA ergibt einen Treffer. Als die Ermittler die Probe mit ihrer mittlerweile deutlich üppigeren Datenbank vergleichen, erhalten sie eine Übereinstimmung und die Erkenntnis, dass Robert Nepper noch ein weiteres Leben genommen hat. Seine DNA stimmt mit der auf Rachels Kleidung überein. Und auch die minimalen roten Lackpartikel, die in den Haaren des kleinen Alex gefunden wurden, können nun zugeordnet werden. Sie stammen von Robert Neppers rot lackierter Truhe, in der er seine Utensilien für seine grausamen Taten aufbewahrte. Für den Mord an Rachel Nickel wird Robert Nepper am 18. Dezember 2008 allerdings nur wegen Totschlags verurteilt. An seiner Unterbringung ändert seine erneute Verurteilung nichts. Er sitzt bis heute in der geschlossenen Psychiatrie.
Okay, ein sehr krasser Fall. Ich weiß es gar nicht, war dann also demzufolge auch 1992 sein erster Mord?
Der Mord war der erste. Er hat ja, wie gesagt, 1992 dann Rachel umgebracht und dann 1995 dann Samantha Bissett.
Und die Tochter.
Und die Tochter natürlich auch, ja.
Also das Erste, was ich mir notiert hatte, war, dass ich es krass finde, dass du erwähnt hast, rund um den Park waren scheinbar 100 einschlägig vorbestrafte Sexualstraftäter. Wie groß ist dieser Park? Ist das normal? Also ich habe gerade richtig mit offenem Mund hier gesessen.
Nein, also ich denke jetzt, dass in der näheren Wohnumgebung, also Wimbledon jetzt drumherum.
Es ist trotzdem sehr viel.
Es ist sehr viel, gebe ich dir recht, ja.
Und ich kann es halt auch null verstehen, wie so etwas mitten am Tag passieren kann, ohne dass jemand etwas gesehen oder gehört hat. Vor allem, weil, ich meine, es waren 49 Messerstiche. Und der kleine Junge und der Hund, die waren alle ja mit dabei. Also das heißt, es muss doch eigentlich wirklich eine Geräuschkulisse gegeben haben, die ganz, ganz, ganz grausam gewesen sein muss.
Ja, ist nicht nachzuvollziehen. Aber wie gesagt, sie haben ja da an die 500 Personen ausfindig gemacht und auch befragt. Und wie gesagt, außer diesen zwei Sachen, die ich erwähnt habe, ist leider niemand was aufgefallen. Das war ja, wie gesagt, auch berittene Polizei im Park. Und die hat ja auch nichts mitgekriegt.
Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, dass ich am Anfang erstmal dachte, dass es vielleicht jemand ist, der Rachel kannte, weil 49 Messerstiche hören sich für mich jetzt erstmal nach einer absoluten Wutentladung an, so als wäre eine persönliche Beziehung zu dem Opfer vorhanden gewesen. Oder halt eben, wenn sie sich unbekannt waren, halt im Umkehrschluss eben absoluten Hass. Und zwar eben nicht nur auf Rachel, sondern generell auf alle Frauen.
Ja, kann man wirklich so sehen. Ja, gebe ich dir recht.
Dann kamst du ja zunächst zum ersten Verdächtigen, diesen Colin Staggs. Und ich fand das so furchtbar. Also diese ganze Masche, die sie da abgezogen haben, mit dieser verdeckten Ermittlerin Lizzie oder so, hast du sie genannt, ne? Ich meine, es ist ja eine Sache, einen Lockvogel zu haben, finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ist ja schon eine interessante Idee. Man hätte die jetzt zum Beispiel auch auf Streife schicken können in diesem Park, wenn jetzt zum Beispiel in diesem Park mehrere Gewaltdelikte passiert wären. Aber dann so weit zu gehen und sämtliche Grenzen zu überschreiten und sowas zu sagen wie, sie hätte mit ihrem Satanistenfreund einer Schwangeren das Ungeborene aus dem Leib geschnitten. Also, wie kommt man auf solche Gedanken? Und vor allem auch diese Manipulation, also dieser Manipulationsversuch. Ja, wenn du es nur gewesen wärst, dieser Colin Stack, wenn der wirklich noch Jungfrau zu diesem Zeitpunkt war und absolut verschossen war in diese Lizzie, weißt du, da hätte ja sonst was passieren können. Der hätte ja vielleicht im Nachhinein vielleicht doch irgendwas gestehen können, was er gar nicht war. Stell dir das mal vor. Und dann hätten sie jemanden dafür bestraft, der überhaupt nichts in seinem Leben angestellt hat.
Ja, und vor allen Dingen, ich meine, mit so einem verdeckten Ermittler oder Ermittlerin zu arbeiten, das ist ja okay. Aber ich muss ja irgendwann dann auch mal sagen, okay, ich merke, der war das wirklich nicht. Ja, also und das war ja hier der Fall. Er hat ja wirklich dann glaubwürdig gesagt, tut mir leid, ich war, der hat sich sogar entschuldigt dafür, dass das nicht war.
Naja, deswegen sage ich ja, was für eine krasse Manipulation, dass sie dann sagt, ach, ich wünschte, du wärst es gewesen.
Und den dann da mit aller Gewalt vor Gericht zu zerren und wie gesagt, da haben einige bös eine auf den Deckel gekriegt, unter anderem diese Lizzie James, das war ja nur ein Deckname, die hat auch nie mehr bei der Polizei gearbeitet, die hat sogar hinterher die Polizei dann noch verklagt, weil ihre Karriere dadurch beendet wurde und hat, glaube ich, 120.000 Pfund Entschädigung bekommen oder sowas.
Mhm. Ja gut, aber es ist, wenn man jetzt betrachtet, eigentlich eine ziemlich kleine Entschädigung dafür, dass sie diesen Beruf wahrscheinlich nicht mehr ausüben kann.
Ja, und vor allen Dingen, es war wohl wirklich so, es war eine sehr unerfahrene Ermittlerin, die halt auch nicht Fragen gestellt hat. Es stand in einem Artikel, eine erfahrene Zielfahnderin oder sowas, die hätte gesagt, das könnt ihr vergessen, das mache ich nicht.
Richtig, ja.
Ja, also die hätte sich da geweigert, aber gut, diese junge Frau, der wurde dann vielleicht dann auch erzählt, dass sie ja Karriere machen kann dann und so. Als ich das recherchiert habe, habe ich gedacht, wie kann man sowas machen? Vor allen Dingen hören dann auch noch, er war es nicht und wird ja trotzdem vor Gericht gestellt.
Ja, wenn du das mal im Gegenzug dann halt siehst, obwohl es ja auch Anhalte dafür gab, dass Robert Knepper dann der Täter war und sogar die eigene Mutter ihn bei der Polizei angezeigt hat. Also da wurde nichts unternommen. Im Gegenzug aber einen völlig Unschuldigen wurde sich so festgeklammert an diesen einen Menschen, der überhaupt nichts damit zu tun hatte. Also das ist echt unfassbar.
Ja, oder auch die Tatsache, dass andere Ermittler anrufen und sagen, hier, pass mal auf, wir haben hier schon über 50 Vergewaltigungen von jungen Müttern, die mit Kindern im Park unterwegs waren. Mhm. Da muss ich doch mal sagen, okay, gut, wir gucken jetzt mal, das könnte ja wirklich im Zusammenhang stehen. Es waren ja exakt dieselben Gegebenheiten, wenn man es so nimmt. Also das war schon der Hammer, muss ich echt sagen.
Vor allem verstehe ich auch nicht, warum das Polizeiaufgebot dann halt in solchen Gegenden vielleicht nicht einfach nochmal aufgestockt wird, wenn ja bekannt ist, dass da ein Sexualstraftäter sein Unwesen treibt. Also das verstehe ich halt auch nicht. Oder weißt du zufällig, dass das gemacht wurde, aber wohl doch zu wenig war?
Die haben natürlich alles dran gesetzt, diesen Vergewaltiger dingfest zu machen, aber er hat es dann halt wohl auch so geschickt gemacht, hat man ja zum Schluss auch gesehen, dass der eine Landkarte hatte mit verschiedenen Punkten, wo er sich versteckt hat. Also der kannte sich in diesem Park verdammt gut aus und hat es dann halt immer geschafft, die Polizei zu umgehen.
Ja, ich kann es ja verstehen, dass du sagst, okay, vielleicht kannst du da gewisse Ecken nicht einsehen. Okay, das kann ich verstehen. Aber was ich nicht verstehen kann, seine Opfer müssen doch einen riesen Lärm von sich gegeben haben. Also das ist ja, ein Mord findet nicht lautlos statt. Das ist für mich ganz schwer nachzuvollziehen, aber gut. Übrigens kam direkt so die Ermittlerin auch in mir raus, als du das allererste Mal diese rot lackierte Truhe erwähnt hattest, mit den Dingen, die halt in dieser Truhe gefunden wurden, dachte ich, warte mal, rot lackierte Truhe, das wurde doch in Alexheim Hage gefunden, solche Spuren. Da war mir schon direkt klar, okay, das muss der Täter sein. Was ich mir auch notiert hat, dass ich auch krass fand, dass sogar ein Nachbar das Phantombild erkannt hat, also ihn in diesem Phantombild erkannt hat. Und auch das wurde mehr oder weniger vergessen, nur weil es hieß, naja, der Täter wurde halt als kleiner beschrieben, ne? Kleiner hattest du gesagt.
Das hat dieser Robert Nepper einkalkuliert, der ist gebückt gelaufen während seinen Taten. Also der hat sich nach unten wirklich gebeugt und hatte wohl dann auch immer eine längere Jacke oder irgendwie sowas an. Der ist bewusst gebückt gelaufen, hat sich kleiner gemacht, um die Identifizierung hinterher zu erschweren.
Ich wollte nämlich gerade genau dasselbe sagen. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch bei dir so im Umfeld kennst, dass es einfach Menschen gibt, also gerade Männer, die wirken auf mich eher kleiner, obwohl sie, weiß ich nicht, 10 Zentimeter größer als ich zum Beispiel sind. Aber durch ihr ganzes Wesen, durch ihr Verhalten, durch ihr Gang, wirken sie trotzdem kleiner auf mich. Und das kann ich mir, wie gesagt, eben bei Robert Nepper eben auch so vorstellen. Und wenn du jetzt noch sagst, er hat ganz bewusst sich extra klein gemacht und ist gebückt gelaufen, ja, dann ist es kein Wunder. Ja, aber krass, also wie grausam man da vorgeht und dass man sowas auch im Hinterkopf hat. Seine Psychose oder generell sein Zustand war länger bekannt. Der hätte schon wesentlich früher in Behandlung sein müssen. Also diese Art dann der Mutter zu sagen, okay, ich schmeiß dich jetzt raus, kann ich verstehen, aber vor diesem Schritt würde ich doch erstmal den Schritt gehen und mein Kind in Behandlung schicken. Also nicht nur jetzt wegen dieser aggressiven Ausbrüche oder wegen der Psychose, sondern eben auch, ich meine, hallo, wenn mir meine Tochter zum Beispiel berichten würde, ja, dass der Bruder ihr danach stellt und sie da beobachtet. Also alleine das, als Mutter würde ich doch irgendwie reagieren und da sehr, sehr schnell erstmal einen Psychologen einschalten.
Gut, inwiefern da jetzt Sachen gelaufen sind, das kann ich jetzt nicht im Nachhinein beurteilen. Es scheint ja trotzdem noch irgendein Kontakt zur Mutter bestanden zu haben, weil sonst hätte sie ihn ja nicht anzeigen können. Also er hat ihr ja das gestanden dann wohl.
Richtig. Und das kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen, warum sich da denn keiner irgendwie gekümmert hat. Zumal du ja auch sagtest, er hatte Asperger. Also auch das gehört doch behandelt. Kann ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen. Aber auch hier haben wir leider mal wieder den Fall. Man weiß, woher es kommt, weil er ja selber eine ganz schreckliche Kindheit hatte. Er musste selber miterleben, wie seine Mutter immer wieder von seinem Vater verprügelt wurde. Er wurde tatsächlich selber auch sexuell missbraucht. Das heißt, er war halt irgendwie schon immer dieses schwächere Glied und wollte halt eben auch mal so dieses Machtgefühl haben.
Ich kann noch so ein paar Fakten außenrum nennen. Der Colin Stack, der war also nach seinem Freispruch dann auch in diversen Talkshows und hat halt auch versucht, seinen Ruf wieder herzustellen, weil er es ja wirklich nicht war. Es ist ihm auch ja mehr schlecht als recht gelungen. Zuweilen halt auch die Familie von Rachel, also sprich ihr Lebensgefährte und der Sohn, lange Zeit der Meinung waren, der wäre das gewesen und haben natürlich dann entsprechend gegenargumentiert, speziell der Lebensgefährte. Der Sohn, der Alex, der hat ein Buch geschrieben auch über diese Sache, also über das Ableben seiner Mutter und wie er damit umgegangen ist. Der ist etwas in die spirituelle Richtung gegangen. Also der ist Buddhist wohl, praktizierender Buddhist. Der ist, was seine Äußerungen angeht, zu dieser Sache nicht ganz unumstritten. Ich möchte das ganz vollkommen wertfrei sagen. Ich war zum Glück nicht in der Situation, dass ich dabei sein musste, wie meine Mutter umgebracht wird. Deswegen kann ich dem Mann nicht absprechen, dass er zum Beispiel sagt, er würde sich an jedes Detail von der Tat erinnern. Mit 2 Jahren, jo, ich kann es nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Deswegen, das ist alles vollkommen wertfrei, was ich sage. Und er hätte dem Täter auch schon ganz früh vergeben und hätte das deswegen auch loslassen können und so. Also der geht sehr in die spirituelle Richtung, hat auch viele Interviews gegeben, wie gesagt, ein Buch geschrieben darüber auch und so. Der Andre, der Lebensgefährte, der hat sich auch medial mal geäußert, aber bei weitem nicht in diesem Ausmaß, wie jetzt der Alex das gemacht hat. Ja, das wollte ich noch so als Randinformation. Wie gesagt, es ist vollkommen wertfrei. Jeder Mensch verändert sich durch so einen Schicksalsschlag. Und wenn er seine Kraft im Glauben findet, dann freut mich das für ihn.
Ja, ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie schrecklich das für Alex gewesen sein muss. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, inwieweit du deine Erinnerung komplett von A bis Z hast mit 2 Jahren. Aber was definitiv sicher ist, du hast ein Trauma, damit musst du ja auch erstmal klarkommen. Ja, es ist, wie gesagt, eine ganz, ganz schreckliche Tat. Es ist ja so oder so schrecklich, aber noch in Anwesenheit eines solch kleinen Kindes ist es einfach unvorstellbar.
Ja, also es gab dann nochmal so ein paar Presseberichte auch von Alex, wie er dann unmittelbar nach der Tat in Behandlung war. Ja, gut, das sind halt alles auch so Dinge, wo man auch nicht weiß, ob das nur so ein bisschen ist, um die Zeitung ein bisschen, den Bericht ein bisschen aufzupeppen, dass er mal mit einem angespitzten Bleistift auf einen seiner Pfleger da losgegangen ist. Ja, also den er so als Messer angedeutet hat und dass er mal dunkle Bilder gemalt hat. Ich habe das jetzt nicht mit reingenommen, weil das, ich weiß nicht, das finde ich, gehört teilweise vielleicht auch dazu.
Wie gesagt, ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm sowas sein muss, als Kind zu erleben. Und ich denke, es könnte auch viel damit zusammenhängen, dass er im Kopf hatte, naja, ich als Kind musste das auch miterleben, wie meine Mutter immer wieder verprügelt wurde. Jetzt wollte er die ganze Chose vielleicht umdrehen. Oder meinst du, das war ihm egal, ob da ein kleines Kind noch mit dabei? Ich glaube, das hat ihm nochmal so diesen extra Kick in Anführungsstrichen gegeben.
Also ich glaube, dass irgendein Kick dabei entstanden sein muss, weil ansonsten hätte er es ja auch nicht so viele. Ich meine, das waren über 70 Vergewaltigungen, von denen er 2 gestanden hat.
Ja, das wäre auch mal interessant zu wissen, ob er wirklich nur diese 2 Taten begangen hat. Kann ja nicht sein, es müssen ja schon mindestens 3 gewesen sein, weil er ja auch mit dem Mord von Rachel Nichol in Verbindung gebracht werden konnte.
Ja, es stand in einem Zeitungsartikel, in einer britischen Zeitung stand drin, man konnte ihm einen Großteil der Taten nicht nachweisen. Es ist aber auffällig gewesen, als er verhaftet war, hörten die Taten auf.
Ja gut, dann ist es ziemlich klar. Ja gut, wobei man jetzt aber auch dazu sagen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel der Straftäter wäre und ich würde in der Zeitung lesen, oh, wir haben jetzt endlich den Vergewaltiger von Blau und Schwätz festgenommen, dann würde ich mir auch Gedanken darüber machen, ob ich vielleicht dann diesen Bereich meiden sollte, damit ich als Verdächtiger ausgeschlossen werden kann. So alle, ach guck mal, die Polizei denkt, die hat ihren Schuldigen. Aber gut, das ist jetzt auch einfach nur Gedankenspinnerei meinerseits. Aber diese 70 verübten Vergewaltigungen, noch die letzte Frage, waren die in einem Zeitraum von 92 bis 95?
Ja.
Ah, der war ganz schön schnell unterwegs.
Ich glaube, die Vergewaltigungsserie hat schon etwas früher angefangen als der Mord an Rachel. Deswegen konnten die sich ja schon gerade melden und haben gesagt, ja, hallo, die genauen Daten habe ich da jetzt nicht, weil ich halt hauptsächlich jetzt auf den Fall von Rachel hin recherchiert habe.
Aber von diesen 70 Vergewaltigungsfällen gab es auch nur dann die 2 Fälle, wo dann die Opfer auch getötet wurden.
Ja.
Okay. Gut, ich habe gesehen, du hast auch 2 Fotos bereitgestellt. Einmal, ich vermute mal ganz stark, von Robert Nepper. Und das andere dürfte dann wahrscheinlich Rachel Nichol sein.
Das andere ist Rachel, genau.
Wenn ihr euch dieses Foto jetzt ansehen möchtet, könnt ihr das gerne auf Instagram machen. Dort findet ihr uns unter @allejahremörder, Mörder mit OE geschrieben. Oder aber ihr könnt euch das Foto auch sehr gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de anschauen. Mörder auch mit OE geschrieben. Dort könnt ihr allerdings nicht kommentieren. Auf Instagram könnt ihr natürlich kommentieren. Und da interessiert uns natürlich brennend eure Meinung zu dem Fall. Gerne euer Feedback ab in die Kommentare unter dem Beitrag. Oder aber ihr lasst uns euer Feedback gerne auf den Spotify-Kommentaren wissen. Ich sehe immer wieder, also jede Woche neu, dass es immer mehr werden, die sich mit den Spotify-Kommentaren anfreunden. Und das freut mich sehr. Also haut fleißig weiterhin in die Tasten. Und wenn ihr Fallvorschläge habt oder sonstiges, was ihr uns gerne persönlich mitteilen möchtet, könnt ihr uns auch sehr gerne eine E-Mail zukommen lassen an die Adresse.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau, damit es ein neues Jahr gibt für eventuelle Fallvorschläge, kannst du gerne ein neues Jahr ziehen.
Ja, ich habe schon alles vorbereitet. 1988.
Das ist ja lustig, das hatten wir bislang nur ein einziges Mal, also ich. Und wir haben auch schon Fallvorschläge für das Jahr.
Gut, dann schreiben wir es mal auf. Okay, ist notiert.
Super.
Gut, ihr Lieben. Dann soll's das für diesen Sonntag von uns gewesen sein. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst rein. Das ist unser anderer Podcast, da geht's deutlich lustiger zu. und ohne Mord und Totschlag. Alles unten in den Shownotes verlinkt. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alia Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Mach's gut. Bye.